Man sagt, dass manche Wesen ohne Schatten, ohne Herzschlag und ohne Seele auf dieser Erde wandeln. Kreaturen, die durch die Risse zwischen unserer Welt und ihrer Welt schlüpfen, unsichtbar, unhörbar, aber immer präsent. Einige flüstern hinter deinen Gedanken, andere rollen sich an deinen Füßen zusammen, während du schläfst. Teile uns in den Kommentaren mit, wo du uns verfolgst, damit wir die Reichweite und Einheit unserer Community sehen können. Und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebst, hilft uns dein Abonnement dabei, weiterhin Inhalte zu teilen, die auf der Wahrheit basieren. Unter ihnen ist einer, dessen Name selbst die mutigsten Djinn zurückschrecken lässt. Hammer. Die Djinn werden nicht einfach aus Feuer geboren, sondern in Schrecken geformt, in den Tiefen der Irreführung gezüchtet und von der Hand der Verfluchten genährt. Sein Name ist in den Randspalten vergessener Texte vergraben und wird unter den ältesten versteckter Stämme in gedämpften Tönen weitergegeben. Nicht, weil er ein Monster war, das in der Dunkelheit der Nacht Menschen jagte, sondern weil er etwas viel Schrecklicheres tat. Er verstand sowohl das Licht als auch die Dunkelheit und wählte seinen Weg zwischen beiden. Dies ist nicht nur die Geschichte eines mächtigen Djinns. Es ist eine Geschichte darüber, wie sich Terror entwickelt, wie Flüstern zu Befehlen werden und wie ein Djinn zum Schattengeneral Satans selbst wurde. Noch bevor die Geschichte der Menschheit begann, als die Erde noch jung und still war, gab es bereits Djinns. Sie errichteten Imperien in der unsichtbaren Welt, durchstreiften frei die Himmel und füllten die Atmosphäre mit ihrer Form der Zivilisation. Erschaffen aus rauchlosem Feuer, waren sie schnell, gerissen und frei, ähnlich wie die später entstehende Menschheit. Unter ihnen gab es ein Wesen, dessen Verehrung, Wissen und Gehorsam ihn in den Rang eines Engels erhoben. Sein Name war Iblis. Aber als Allah Adam erschuf und allen befahl, sich zu verneigen, weigerte sich Iblis. Dieser eine Moment der Auflehnung, der Arroganz, markierte den Beginn der größten Prüfung der Menschheit. Iblis wurde verstoßen, verflucht und verbannt. Aber sein Hass auf Adams Kinder verblasste nicht. Er wuchs zu etwas Giftigem heran. Er schwor bei der Macht Allahs, dass er jeden Menschen in die Irre führen würde, aus allen Richtungen, von vorne, von hinten, von links und von rechts. Und um dieses Gelübde zu erfüllen, begann er, ein Reich aufzubauen, das nicht aus Kriegern bestand, sondern aus Flüstern. Um seine Herrschaft auszuweiten, brauchte Iblis mehr als nur Anhänger. Er brauchte Nachkommen, Kinder, die nicht aus Liebe oder Familie geboren wurden, sondern aus Wut, Sünde und Rebellion. Alten Berichten zufolge entstand aus der Wut, die Iblis überwältigte, eine weibliche Djinn namens Saham. Ihr Name hat eine ebenso scharfe wie eindringliche Bedeutung, diejenige, die verwundet, diejenige, die Pfeile schießt. Sie war nicht nur eine Gefährtin, sondern ein Gefäß, aus dem eine Blutlinie der Dunkelheit hervorgehen sollte. Aus ihrem Schoß gingen Generationen von Shayatin hervor, Teufel mit Aufgaben, Aufträgen und Zielen. Einige wurden ausgesandt, um Zwietracht zwischen Ehepartnern zu säen, während andere dazu bestimmt waren, Eitelkeit und Stolz zu nähren. Einige waren Meister des Krieges, andere Meister der Verführung. Aber unter ihnen allen stach einer hervor, nicht weil er grausamer oder klüger war, sondern weil er mit Bewusstsein geboren wurde. Sein Name war Hammer. Hammer war anders als seine Geschwister. Während andere sich an Zerstörung ergötzten, beobachtete Hammer. Während sie mit chaotischer Freude ihren Aufgaben nachgingen, kalkulierte er. Er gab sich nicht damit zufrieden, nur den Herzen zuzuflüstern. Er wollte die Gedanken beherrschen. Iblis bemerkte diese kalte Präzision und begann, ihn persönlich auszubilden. Hammer lernte, Wahrheit mit Lügen zu vermischen, die Heilige Schrift zu zitieren und ihre Bedeutung zu verdrehen, sich den Menschen nicht als Teufel, sondern als spiritueller Berater zu nähern. Er erschien nicht in Albträumen. Er erschien in friedlichen Träumen. Er schrie den Gerechten nicht ins Ohr. Er flüsterte gerade so viel, dass ihre Aufrichtigkeit in Selbstgerechtigkeit umschlug. Das war sein Genie. Das Licht zu nehmen und seine Ränder leicht zu verdunkeln, bis es nicht mehr leitet, sondern in die Irre führt. Er wusste, dass die schlimmste Art der Irreführung die ist, die sich wie die Wahrheit anfühlt. Hammer wurde nicht in die Höhlen der Sünder geschickt, sondern zu den Versammlungen der Gelehrten. Er saß neben Gelehrten, während sie ihre Abhandlungen verfassten. Er flüsterte den Juristen zu, während sie über die Nuancen des göttlichen Gesetzes debattierten. Er stupste die Prediger sanft an, während sie zu den Menschenmengen sprachen. Nur eine leichte Neigung zum Ego, ein kleiner Hauch von Stolz, ein Tropfen Überlegenheit. Das waren die Gifte, die Hama einsetzte, und sie waren weitaus tödlicher als Blutvergießen. Und als Iblis die Ergebnisse sah, machte er Hama zu seinem General, nicht I am Krieg, sondern in der Infiltration. Seine Aufgabe war es, diejenigen ins Visier zu nehmen, die den Weg der Gerechtigkeit gingen, nicht um sie aufzuhalten, sondern um sie ganz leicht vom Kurs abzubringen. Ein Grat hier, ein falsch angewendeter Vers dort. Genug, um einen gläubigen Menschen in ein Werkzeug der Verwirrung zu verwandeln. Mit der Zeit verbreiteten sich Geschichten über Hama. Unter den Djinn wurde er gefürchtet, nicht weil er mit Gewalt regierte, sondern weil niemand wirklich wusste, wo er stand. Er bewegte sich mit gleicher Leichtigkeit zwischen den Gerechten und den Bösen. Unter den Menschen war er unsichtbar. Seine Methoden hinterließen keine Spuren. Er brachte einen jungen Mann dazu, sich übermäßig fromm zu fühlen, bis er auf andere herabblickte. Er brachte eine junge Frau dazu, sich auf ihr spirituelles Image zu fixieren und dabei ihre Aufrichtigkeit zu vernachlässigen. Er musste die Menschen nicht direkt zur Sünde verleiten. Er gab ihnen lediglich einen kleinen Anstoß. Und dann sah er zu, wie sie langsam mit eigenen Schritten in den Untergang gingen, überzeugt davon, dass sie auf dem Weg ins Paradies waren. Aber Hamachas Macht beschränkte sich nicht auf Einzelpersonen. Er lernte, Gruppen, Gemeinschaften und Ideologien zu beeinflussen. Er führte eine neue Interpretation eines heiligen Textes ein, die frisch und befreiend klang. Er entfachte Debatten, die Gemeinschaften spalteten. Er flüsterte den Anführern Worte der Führung zu, die mit persönlichem Gewinn verbunden waren. Er ließ Extremismus wie das Meer erscheinen und Nachsicht wie Mitgefühl. Er war der Meister der Grauzonen. Er handelte nicht falsch, sondern fast richtig. An Orten, an denen nur ein Herz, das tief mit Allah verbunden war, überleben konnte. Und dafür begannen sogar die Schayatin ihn zu fürchten. Es gab Gerüchte, dunkle Gerüchte, dass Hama keine Befehle mehr von Iblis entgegennahm, dass er zu mächtig, zu unabhängig geworden war. Vielleicht glaubte er sogar, etwas Edles zu tun, wenn auch durch seine eigene verdrehte Logik. Und das machte ihn wirklich furchterregend. Ein Teufel, der an seine Mission glaubte. Ein Djinn, der seine Irreführung mit Eloquenz, mit Zielstrebigkeit, sogar mit Tränen rechtfertigte. Denn was ist gefährlicher als ein Feind, der glaubt, dich zu retten, während er dich vernichtet? Mit der Zeit tat Hama etwas, was unter seinen Gleichen unerhört war. Er begann, in den Schriften, die er einst verdreht hatte, nach Wissen zu suchen. Einige sagen, er habe dem Propheten Musa zugehört, als dieser I am Schatten des Berges Sinai die Tora rezitierte. Andere sagen, er sei dem Propheten Ibrahim auf seiner Reise gefolgt, habe die Feuerprobe miterlebt und die Natur des Tawhid verstanden. Er beobachtete, wie Propheten ihr Volk führten und begann, etwas Tieferes zu verstehen, etwas, das ihn sowohl anzog als auch abstieß. Göttliches Licht war nicht nur Macht, es war Reinigung. Und Reinigung war für Wesen wie ihn Qual. Doch er konnte nicht wegsehen. Und so wurde Hamas Innenwelt zu einem Schlachtfeld, nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Sinn und Stolz. Er begann, sein Vermächtnis in Frage zu stellen. Nicht aus Schuldgefühlen, sondern aus einem schmerzlichen Bedürfnis nach Verständnis. Warum verursachte der bloße Klang der göttlichen Offenbarung Beben in seiner Seele? Warum ließ die Erinnerung an Allah sein Wesen erzittern? Warum stand er, der einst der mächtigste in den Reihen der Teufel war, nun am Rande des Lichts und wurde wie eine Motte vom Licht angezogen? Das waren Fragen, die kein anderer Djinn zu stellen wagte, geschweige denn zu beantworten. Sein Weg ging in eine andere Richtung. Manche sagen, er sei verstummt, habe sich in Wüsten und Ruinen zurückgezogen und diente Iblis nicht mehr, ohne jedoch wirklich Buße zu tun. Andere glauben, er habe begonnen, die Gerechten zu verfolgen, nicht um sie zu vernichten, sondern um sie zu prüfen, um zu sehen, ob sie wirklich fest in ihrem Glauben standen oder nur I am Dunkeln tappten. Einige wenige Gelehrte vermuten sogar, dass Hama in einem Moment der Klarheit begann, den letzten Gesandten zu suchen, da er wusste, dass seine Antworten nur vom letzten und größten der Propheten kommen konnten. Und hier nimmt die Geschichte eine Wendung. Denn was als nächstes geschah, hallte durch die unsichtbare Welt und versetzte Dschinn und Menschen gleichermaßen in Schrecken. Denn wenn ein Dschinn wie Hammer nach Führung oder Täuschung sucht, sind die Folgen niemals gering. Sie sind kosmisch. Und was er entdeckte, als er schließlich vor dem Gesandten Allahs stand, würde entweder seine Erlösung sein oder seine endgültige Täuschung. Es gibt Momente in der Geschichte des Unsichtbaren, die sich jeder Vernunft entziehen, in denen die Grenzen zwischen Licht und Dunkelheit verschwimmen und die Gesetze, die Glauben und Unglauben regeln, in sich zu verbiegen scheinen. Für Hammer war dieser Moment kein plötzliches Erwachen, sondern ein langsames Zerfressen seiner Gewissheit. Er hatte Jahrhunderte an vorderster Front der Irreführung verbracht, ein Meister der Illusion und der Infiltration. Er war als rechtschaffener Berater getarnt unter den Menschen gewandelt, hatte hinter den Kanzeln falscher Propheten gestanden und Tyrannen wie Gelehrten ins Ohr geflüstert. Doch was als Neugierde begann, wuchs zu Unruhe. Je mehr er denen begegnete, die vom Göttlichen berührt waren, desto mehr wurde ihm klar, dass seine Strategien, die gegen die Arroganten und Unachtsamen so makellos funktioniert hatten, in Gegenwart echter Aufrichtigkeit zerfielen. Es gab etwas, das er nicht begreifen konnte, eine Kraft, die seine Täuschungen durchbrach wie Sonnenlicht den Nebel. Es war weder Angst, die ihn zurückhielt, noch Reue. Es war wunderbar. Eine Frage, die tief in der Glut seines Feuers verborgen lag. Warum leuchten die Herzen der Gläubigen auf eine Weise, die keine Manipulation auslöschen kann? Er erinnerte sich an die Flut, die ein rebellisches Volk ausgelöst hatte, daran, wie die Gebete von Nu wie eine Barriere standen, die er nicht überwinden konnte. Er hatte um die Arche herumgestreift, vor Lachen geheult und sich über ihre Größe und ihren Zweck lustig gemacht. Aber als das Wasser kam, nicht nur steigend, sondern tosend vor göttlichem Zorn, wurde Hammer hinweggefegt, nicht physisch, sondern spirituell. Er sah, was aufrichtiges Vertrauen in Allah bewirken konnte. Es schützte, reinigte und bestrafte. Dann kam Ibrahim, der Freund Allahs. Hammer hatte beobachtet, wie Männer das Feuer vorbereiteten, das ihn verbrennen sollte. Er tanzte zwischen den Flammen und wartete auf den Moment, in dem das Fleisch des Propheten verbrennen und die Herzen seiner Anhänger zerbrechen würden. Aber als Ibrahim in das Inferno geworfen wurde, kühlte das Feuer auf Befehl des Schöpfers ab und Hammer, selbst aus Feuer geboren, verspürte eine Kälte, die er noch nie zuvor empfunden hatte. Nicht Kälte in Form von Temperatur, sondern Kälte in Form von Gewissheit. Wenn sogar das Feuer Allahs Willen gehorchte und demjenigen, den Allah liebte, Gnade erwies, was bedeutete das dann für ihn? Was war er am Vergleich zu einem Propheten, der unversehrt durch die Flammen gehen konnte? Er folgte weiterhin den Spuren des göttlichen Lichts, immer aus der Ferne, immer ungesehen. Während der Zeit Moses versuchte Hammer erneut, Unruhe zu stiften. Er schlich sich in die Lager der Bani Israel, flüsterte Zweifel, schürte Egos und verspottete Gebote. Aber jedes Mal, wenn sich die Wunder ereigneten, als sich das Meer teilte, als der Stab zu einer Schlange wurde, als der Berg sich über ihnen auftürmte, verstummte Hammer. Das waren nicht nur Geschichten. Das waren Warnungen an die Unsichtbaren und die Sichtbaren. Und doch, je mehr er miterlebte, desto mehr spürte er eine Veränderung in sich. Keine Schwäche, sondern Gewicht. Ein schweres Gefühl, dass seine Existenz vielleicht nicht das war, was man ihm gesagt hatte, dass möglicherweise sogar er, geboren aus einer verfluchten Linie, mit einem Zweck geschaffen worden war, der über die Verderbtheit hinausging. Er hatte einst geglaubt, dass Menschen leichte Beute seien, dass ihr kurzes Leben und ihre wankelmütigen Herzen sie anfällig für Ausbeutung machten. Aber jetzt begann er das Gegenteil zu bemerken. Einige Menschen standen stärker da als jeder Dschinn. Einige Gläubige gedachten Allahs mit einer solchen Aufrichtigkeit, dass es Hammer mehr verbrannte als jedes Schwert. Er begann etwas Erschreckendes zu verstehen. Wahrer Glaube war eine Rüstung, die kein Scheitern durchdringen konnte. Es war nicht die Komplexität der Schriften oder die Beredsamkeit der Gelehrten, die die Gläubigen schützte. Es war die Reinheit ihrer Herzen, die heimlich vergossenen Tränen, die Gebete, die sie ihr am letzten Drittel der Nacht flüsterten. Das waren Waffen, die kein Djinn entwaffnen konnte. Diese innere Zerrissenheit brachte Hammer an einen gefährlichen Ort, an den sich seit Jahrhunderten kein Djinn freiwillig gewagt hatte. Er erstattete Iblis keinen Bericht mehr, er gehorchte den Befehlen seiner Artgenossen nicht mehr. Er hatte Zweifel an der Irreführung geschmeckt, und allein das machte ihn zu einem Ausgestoßenen. Die Scheitane begannen ihn mit Misstrauen, ja sogar mit Angst zu betrachten. Er predigte nicht die Wahrheit, er rief nicht zu Allah auf, aber er stellte Fragen. Und in ihrer Welt waren Fragen gefährlicher als Schwerter. Sie beobachteten ihn mit wachsamen Augen. Und dann, als die Nachricht die unsichtbaren Reiche erreichte, dass in den Wüsten Arabiens ein neuer Prophet aufgetaucht war, der behauptete, der letzte Gesandte, das Siegel des Prophetentums zu sein, regte sich etwas in Hammer. Das gleiche Gefühl, das er in der Nähe von Musa und Ibrahim empfunden hatte, kehrte zurück. Aber diesmal war es stärker, klarer, schärfer. Er begann seine Reise durch die unsichtbare Welt, durch Ruinen, Wüsten und windgepeitschte Täler. Er hörte Berichte von anderen Djinn, die gegangen waren, um den Koran zu hören. Einige hatten ihn sofort angenommen und verkündet, dass er anders klang als alles, was sie je gehört hatten. Andere widersetzten sich, klammerten sich an ihren Stolz und fielen tiefer in die Reihen Iblis. Aber alle waren sich in einem einig. Dieser Gesandte war anders. Seine Worte berührten nicht nur die Herzen der Menschen, sondern durchdrangen auch den Schleier des Unsichtbaren. Hammer wusste, dass er sich ihm nähern musste, aber nicht mit Arroganz oder Täuschung. Er würde allein gehen, still, ohne Vorwand. Und so kam er unter dem Schutz der Nacht an einem Ort, den nur die Ältesten unter den Djinn kannten, in die Nähe des Propheten Allahs, Friede und Segen seien mit ihm. Die Gefährten spürten in dieser Nacht etwas Ungewöhnliches in der Luft. Eine Stille, die nicht Frieden bedeutete, sondern Erwartung. Dann sahen sie ihn, eine alte, geheimnisumwitterte Gestalt, die sich auf einen Stab stützte, der länger war als sie selbst, mit dunklen Augen, die von Wissen zeugten, das älter war als alle Völker. Als er den Propheten respektvoll begrüßte, war die Antwort warm, aber zurückhaltend. Der Prophet sah ihn mit einem Blick an, der über die äußere Erscheinung hinausging. Er sagte, seiner Gangart und seiner Stimme nach zu urteilen, scheint er zu den Djinn zu gehören. Und so fragte er, wer bist du? Die Gestalt antwortete, O Gesandter Allahs, ich bin Hammer, Sohn der verfluchten Linie. Meine Vorfahren standen an der Seite Iblis. Meine Verwandten vergifteten Imperien. Ich bin durch die Reiche der Pharaonen gewandert, habe mich in Tempel geschlichen, bin durch Kriege gestreift. Ich war dabei, als der erste Mord die Erde befleckte. Aber ich bin jetzt nicht gekommen, um zu verführen, sondern um zu fragen. Ich suche, was ich nie zuvor zu suchen gewagt habe. Der Prophet zuckte nicht mit der Wimper. Er fragte ihn, und wie alt bist du, O Hammer? Der Djinn zögerte. Die Luft verdichtete sich. Dann sprach er, als Kabil seinen Bruder Habil erschlug, streifte ich bereits durch die Berge. Ich bin so alt wie die Sünden der Menschen, und ich habe den Aufstieg und Fall von Völkern gesehen, deren Namen euch nicht mehr über die Lippen kommen. Die Gefährten waren fassungslos. Dies war kein gewöhnlicher Djinn. Dies war einer, dessen Augen jeden Propheten gesehen hatten, jede Prüfung. Aber was sie am meisten schockierte, war nicht sein Alter. Es waren die Tränen in seinen Augen. Hammer weinte. Nicht das dramatische Weinen eines Lügners, sondern die zitternde Trauer eines Menschen, der zu viel gesehen, zu viel getan und schließlich in Frage gestellt hatte, ob alles ein Fehler gewesen war. Er sagte, ich traf den Propheten Nu und wandte mich ab. Ich stand bei am Feuer Nimrods und klammerte mich immer noch an meine Arroganz. Ich hörte Musa zu, sah, wie der Stab das Meer teilte und weigerte mich dennoch, mich zu verbeugen. Ich habe die Tora, den Zabur und den Injil gehört und jedes Mal bin ich weggegangen. Aber jetzt habe ich keine Kraft mehr, um wegzugehen. Ich bin nicht hier, um dich zu prüfen. Ich bin hier, weil meine Seele vor Sehnsucht brennt, die ich nicht stillen kann. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sah ihn an und sagte, Friede sei mit dir, o Hamar, weil du die Wahrheit suchst. Was ist es, das du begehrst? Hamars Stimme brach. Ich möchte den Koran lernen. Ich wurde von Moses in der Tora und von Isai am Injil unterrichtet und habe Grüße von einem Propheten zum anderen überbracht. Aber ich habe nie darum gebeten, unterrichtet zu werden. Bis jetzt. Und so lehrte ihn der Prophet. Einige sagen, es waren 10 Suren, andere sagen, es waren mehr. Aber der Inhalt war weniger wichtig als der Moment. Zum ersten Mal saß ein Dschinn, der einst in Irreführung geschmiedet worden war, vor der Barmherzigkeit aller Welten, nicht um zu streiten, nicht um zu täuschen, sondern um zu lernen. Und hier verliert sich seine Spur. Einige Überlieferungen behaupten, dass Hamar nach dieser Nacht verschwand, sich in Luft auflöste und nie wieder gesehen wurde. Andere sagen, er sei weiterhin gekommen, habe weiter gelernt, oft geweint und andere seiner Art gewarnt, nicht in die Fallen zu tappen, die er einst mit aufgebaut hatte. Einige behaupten, er bewache Ruinen von Gebetsstätten und verscheuche kleinere Shayatin. Aber niemand weiß es wirklich, ob er vollständig vom Licht angenommen wurde oder nur daran gestreift ist, bleibt ein Geheimnis, das nur Allah kennt. Doch die Frage bleibt, wenn selbst der furchterregendste Dschinn den Koran suchen kann, welche Ausrede haben wir dann, es nicht zu tun? Wenn jemand, der aus dem Herzen der Finsternis geboren wurde, sich nach dem Licht sehnen kann, was hält uns dann zurück? Das ist das Vermächtnis von Hamar. Nicht nur eine Geschichte des Schreckens, sondern eine Erinnerung daran, dass selbst die verfluchteste Seele zu zittern beginnt, wenn sie von der göttlichen Wahrheit berührt wird. Ob er aufrichtig war oder nicht, ob seine Reue angenommen wurde oder nicht, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er gekommen ist. Er hat gefragt. Er hat geweint. Und genau dort beginnt jede Reise zu Allah. In der unsichtbaren Welt, wo Licht und Schatten ständig aufeinander prallen, wo die Zeit anders fließt und die Geschichten von Menschen und Dschinn sich wie Schichten einer alten Schrift überlagern, war die Nacht, in der Hamar dem letzten Gesandten begegnete, mehr als eine Begegnung, es war eine göttliche Kreuzung. In diesem Moment bebte nicht nur Hamars Schicksal, sondern das Schicksal all derer, die seinen Einfluss berührt hatten, all der Herzen, die er in die Irre geführt hatte, all der Flüstern, die er gesät hatte. Diese Begegnung fand nicht zwischen einem Menschen und einem Dschinn statt. Es war eine Begegnung zwischen Barmherzigkeit und Unheil, zwischen ewiger Wahrheit und jahrhundertelanger Täuschung. Und in dieser stillen Stille zwischen ihnen kam ein unsichtbarer Krieg zum Stillstand, denn selbst der mächtigste Betrüger unter den Dschinn hatte seinen Kopf gesenkt, um zuzuhören. Der Prophet Allahs, Friede und Segen seien mit ihm, hatte viele Delegationen empfangen, Könige angesprochen, Armeen angeführt und Engeln und Menschen Führung angeboten. Aber hier stand ein Wesen, geformt vom Feuer der Rebellion, verhüllt von Jahrhunderten der Irreführung, geboren aus Iblis verfluchtem Geschlecht. Und nun auf der Suche nach der Wahrheit wie ein ausgedörrter Reisender, der um einen einzigen Tropfen Wasser bittet. Hamars Körper war gealtert und verwittert, aber seine Präsenz war überwältigend. Er trug die Last der Jahrhunderte auf seinen Schultern. Er sprach mit Ehrfurcht, aber auch mit Zittern. Denn zum ersten Mal in seinem langen Leben gab er sich nicht anders, als er war. Er täuschte nicht. Er hatte hier nichts durch Täuschung zu gewinnen. Es gab nichts, was er sagen konnte, was der Prophet nicht durchschauen würde. Und so sprach Hamar vielleicht zum ersten Mal in seinem ganzen Leben mit Aufrichtigkeit. O Gesandter Allahs, sagte er, ich habe den Aufstieg und Fall ganzer Völker gesehen. Ich war am Hofe des Pharaos. Ich wanderte durch die Ruinen von Ad und Thamud. Ich kam an den Menschen von Lut vorbei, als sie von der Erde verschluckt wurden. Ich habe den Herrschern und Sklaven gleichermaßen ins Herz geflüstert. Ich habe gesehen, wie die Gerechten fielen und die Bösen aufstiegen, und ich habe an beidem Anteil gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich vor einem Propheten stand, zitterte etwas in mir. Etwas zerbrach, und ich wusste nie, was es war, bis ich den Koran hörte. Der Prophet sah ihn an, nicht mit Misstrauen, sondern mit der Tiefe eines Herzens, das von Allah auserwählt worden war, um allen Welten, den Sichtbaren und den Unsichtbaren, Barmherzigkeit zu bringen. Was hast du am Koran gehört, o Hamar? Fragte er. Hammer schloss die Augen, als hallten die Verse noch in seiner Seele wider. »Ich hörte Ketten zerbrechen«, flüsterte er. »Ketten, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie mich fesselten. Ich hörte Worte, die Jahrhunderte der Lügen durchdrangen. Ich hörte Verheißungen, die mein altes Herz schmerzen ließen. Und ich hörte Warnungen, die das Feuer in meinen Adern erlöschen ließen. Ich habe schon zuvor Schriften gehört. Ich habe Texte auswendig gelernt. Ich habe göttliche Worte mit meiner Beredsamkeit verdreht. Aber dieser Koran, er bricht mich. Und in diesem Zerbrechen spüre ich einen seltsamen Frieden. Die Gefährten, die schweigend zuhörten, konnten nicht umhin, eine Schwere in der Luft zu spüren, als würden sich die Berge selbst vorbeugen, um das Gespräch zu hören. Der Prophet, Friede sei mit ihm, sagte, »Der Koran ist ein Heilmittel für diejenigen, die ihn aufrichtig suchen, und eine Prüfung für diejenigen, die sich ihm mit Arroganz nähern. Du bist auf der Suche gekommen. Was möchtest du daraus lernen?« Hammer senkte den Kopf. »Ich möchte nicht lernen, um Macht zu erlangen. Ich möchte ihn nicht verdrehen, um Einfluss zu gewinnen. Ich möchte fühlen, was die Gläubigen fühlen. Ich möchte wissen, was es bedeutet, sich hinzugeben. Denn ich habe die Rebellion gemeistert, und sie hat mir nur Unruhe gebracht.« Und so begann der Prophet zu lehren. Er rezitierte Verse mit derselben Stimme, die einst Felsen zu Tränen rührte, die Herzen von Tyrannen zerbrach, Dschinn zum Weinen brachte und Engel versammelte. Sure für Sure, Vers für Vers, sprach er die Worte des Herrn der Welten zu einem Wesen, das einst vom Feind der Menschheit geformt worden war. Und Hammer weinte, nicht nur vor Trauer, sondern auch vor Ehrfurcht. Jeder Vers schälte Schichten der Dunkelheit ab, die ihn seit Jahrhunderten umhüllt hatten. Als er den Vers hörte, »Wahrlich, meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge«, brach er überwältigt zu Boden. »Sogar mich?« flüsterte er. Der Prophet antwortete, »Allahs Barmherzigkeit ist größer als die Himmel und die Erde. Niemand ist zu weit entfernt, es sei denn, er selbst entscheidet sich dafür.« Da gibt Hammer etwas, das die Gefährten erschüttern sollte. Er sagte, »Ich habe die Grüße des Propheten Musa an den Propheten Isa überbracht. Und Isa sagte zu mir, bevor er emporgehoben wurde, »Wenn du lange genug lebst, um Muhammad, den Siegel der Propheten, zu treffen, überbringe ihm meine Grüße.« Die Gefährten waren fassungslos. Der Prophet antwortete mit Tränen in den Augen, »Friede sei mit Isa und Friede sei mit dir, o Hammer, dafür, dass du dieses Vertrauen erfüllt hast. Dieser Moment war von großer Bedeutung. Ein Dschinn verfluchter Herkunft, geboren aus dem Geschlecht Iblis, hatte nicht nur die Grüße der Propheten überbracht, sondern war auch dazu geführt worden, sie dem letzten von ihnen zu überbringen und damit einen göttlichen Faden erfüllt, der über Generationen hinweggewebt worden war. Doch selbst nach all dem bat Hammer nicht um Wunder oder Zeichen. Er verlangte weder Status noch Anerkennung. Alles, was er wollte, war, lehre mich mehr. Lass mich aus diesem Ozean der Führung trinken. Und der Prophet kam seiner Bitte nach. Er lehrte ihn Suren voller Licht, Verse voller Warnungen und Hoffnung. Einige sagen, er habe ihm 10 Suren beigebracht. Andere sagen, er sei zurückgekommen, um mehr zu lernen. Aber alle Überlieferungen stimmen darin überein, dass Hammer, der einst von den Dschinn gefürchtet und von den Engeln gehasst wurde, demütig geworden war. Ob er auf dem Weg blieb oder wieder davon abkam, ist unbekannt. Nach dieser Nacht schweigen die Aufzeichnungen. Aber diese Stille ist keine Lehre, sie ist Geheimnis. Denn manche Wahrheiten sind zu schwer, um vollständig erzählt zu werden. Es gibt unter den Gerechten solche, die behaupten, Hammer wandle noch immer auf der Erde, nicht in Rebellion, sondern als stiller Beobachter. Manche sagen, er beschütze bestimmte Kultstätten in öden Landstrichen. Andere behaupten, er besuche Versammlungen aufrichtiger Gläubiger, angezogen vom Echo des Korans, der einst seine Arroganz zerschmettert hatte. Es gibt sogar Geschichten von Männern, die in Momenten spiritueller Kämpfe plötzliche Angst oder plötzliche Klarheit verspürten und auf die Frage, was sie gesehen hätten, von einer Gestalt berichteten, die in Feuer und Staub gehüllt war und still weinte. Ob diese Geschichten wahr sind oder nicht, kann niemand sagen. Was jedoch bleibt, ist das Vermächtnis dieser Nacht. Der Nacht, in der ein Dschinn, der die Kunst der Täuschung beherrschte, vor demjenigen saß, der Al-Amin, der Vertrauenswürdige war und um Führung bat. Was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Führung ist nicht durch die Herkunft begrenzt. Sie ist nicht hinter Blutlinien oder Abstammung verschlossen. Die Barmherzigkeit Allahs erreicht sogar diejenigen, die am weitesten abgeirrt sind. Und der Koran berührt in seiner unendlichen Weisheit nicht nur die Herzen der Menschen, sondern auch das Unsichtbare. Die Geschichte von Hama ist nicht wegen dessen, was er war, erschreckend, sondern wegen dessen, was aus ihm geworden ist. Ein Wesen, das jede Form der Dunkelheit kannte und sich dennoch nach Licht sehnte. Er ist ein Spiegel für diejenigen, die sich verloren fühlen, um ihren Weg zurückzufinden. Er ist der Beweis dafür, dass selbst diejenigen, die ein Leben lang Irrwege eingeschlagen haben, sich dafür entscheiden können, stattdessen zuzuhören. Aber er ist auch eine Warnung. Denn selbst nach einem solchen Moment, wenn das Herz wieder in Stolz verfällt, ist der Fall tiefer als zuvor. Und das ist der erschreckendste Teil von Hamases Geschichte. Wir wissen nicht, wie es endete. Wir bleiben mit dem Bild zurück, wie er vor dem Propheten sitzt, weint, bittet, lernt. Und dann? Stille. Ist er in der Nacht verschwunden, um in stiller Reue zu leben? Oder ist er zu seinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt, nun mit göttlichem Wissen bewaffnet, das er noch weiter verdrehen kann? Diese Zweideutigkeit ist kein Makel der Geschichte, sie ist ihre Stärke. Sie zwingt uns zu fragen, was würden wir tun, wenn wir diesen Moment hätten? Wenn wir vor der Erleuchtung stünden, aller Stolz und Täuschung genommen, würden wir sie annehmen? Würden wir uns ergeben? Oder würden wir, wie so viele vor uns, das Licht bewundern, aber davontreten? Man sagt, der gefährlichste Feind ist nicht der, der offen gegen dich kämpft, sondern der, der mit einem Lächeln an deiner Seite geht. Der Feind, der deine Sprache spricht, deine Ängste versteht und das Gewand des Vertrauens trägt. Und hier nimmt Hamas Geschichte ihre schrecklichste Wendung. Nicht in dem, was er einmal war, sondern in dem, was er hätte werden können. Nach dieser schicksalhaften Nacht, in der er vor dem Gesandten Allahs stand, nachdem er geweint und gestanden hatte, nachdem er den Koran aus dem Mund des letzten Propheten gehört hatte, gibt es keine klare Schlussfolgerung. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, ob er bei diesem Licht blieb oder sich erneut abwandte. Die Spur verliert sich, als wäre sie von den Schatten verschluckt worden, denen er einst gebot. Und in dieser Stille liegt die schrecklichste Möglichkeit, dass Hama, nun mit göttlicher Wahrheit bewaffnet, nicht verschwunden ist, sondern sich weiterentwickelt hat. Unter den Gelehrten des Verborgenen gibt es eine immer wiederkehrende Warnung. Sie sprechen nicht von brutaler Gewalt oder offener Rebellion, sondern von Subtilität, von der Irreführung, die sich mit Aufrichtigkeit tarnt. Eine Gefahr, die weit größer ist als jeder offene Feind, der Betrüger, der glaubt, er führe. Und Hama, der die Worte der Wahrheit gehört, die göttliche Gnade gekostet, vor dem Besten der Schöpfung gestanden und mit Frieden empfangen worden war, würde, wenn er zu seinen alten Wegen zurückkehrte, der gefährlichste Dschinn sein, der je auf Erden gewandelt ist. Er würde nicht einfach Zweifel sehen. Er würde die Offenbarung zitieren. Er würde die Menschen nicht zur Sünde drängen. Er würde sie zu einer falschen Anwendung der Gerechtigkeit verleiten. Ein Lächeln, das mit Gift gespickt ist. Eine Predigt, die mit Stolz durchzogen ist. Ein Tropfen Wahrheit, der in einem Meer von Lügen ertrinkt. Es ist eine Sache, aus Unwissenheit in die Irre geführt zu werden. Es ist eine Sache, die Wahrheit zu kennen und eine andere, sie zu benutzen, um andere in die Irre zu führen. Wenn Hama diesen Weg wählen würde, wäre er nicht nur ein Dschinn, er wäre eine wandelnde Prüfung, eine Fitna, getarnt als Gelehrter, eine Stimme, die ihm am Ton der Führung spricht, während sie die Herzen ins Verderben führt. Er würde sich den Gerechten nicht mit Versuchungen nähern, sondern mit Logik. Er würde sagen, dieser Vers kann anders verstanden werden. Oder, die Gelehrten sind sich in dieser Frage uneinig. Oder, seid nicht extrem, findet ein Gleichgewicht. Und langsam, sanft würden die Herzen der Aufrichtigen ins Wanken geraten. Nicht weg von der Religion, sondern weg von der Klarheit. Das ist das Schreckliche an Hama. Nicht ein Dschinn, der die Menschen in der Nacht erschreckt, sondern einer, der in ihren Versammlungen sitzt, ihre Texte zitiert und zu einer versteckten Krankheit in ihrem Wissen wird. In alten Schriftrollen gibt es Berichte von Gelehrten, die von seltsamen Träumen berichteten, in denen ihnen ein Wesen aus Licht Ratschläge gab, die edel klangen, aber zu einer Katastrophe führten. Es gibt Geschichten von wandernden Weisen, die die Heilige Schrift in Dutzenden von Sprachen rezitieren konnten, ihre Zuhörer jedoch immer verwirrt, zweifelnd oder übermäßig beeindruckt von ihrer Frömmigkeit zurückließen. Einige flüstern, dass es sich dabei nicht um Menschen handelte, sondern um Dschinn in Verkleidung, gesandt von demjenigen, der einst vor dem Propheten stand und von ihm lernte. Sollte Hammer erneut fallen, würde er nicht zu seinen alten Taktiken zurückkehren. Das würde er nicht müssen. Er hätte seine Methoden verbessert. Er würde wissen, wie man Verteidigungsanlagen umgeht, nicht indem man sie durchbricht, sondern indem man sich als Verbündeter ausgibt. Es wird berichtet, dass in der Zeit nach dem Tod des Propheten seltsame Unruhen in weit entfernten Orten zu verzeichnen waren. Gelehrte kamen in eine Stadt und fanden die Menschen bereits in Streit über neu erfundene religiöse Konzepte. Moscheen spalteten sich nicht wegen Sünden, sondern wegen unterschiedlicher Auslegungen der Gerechtigkeit. Stolz zeigte sich nicht in Reichtum, sondern darin, wer in seinem Glauben richtiger war. Gemeinschaften spalteten sich nicht aufgrund von Unmoral, sondern weil übertriebene Frömmigkeit nicht mehr mit Mitgefühl einherging. Und unter all dem, unsichtbar und unentdeckt, war das Flüstern. Das Flüstern, das nicht verführt, sondern bestätigt. Das nicht schreit, sondern argumentiert. Das dich nicht von der Wahrheit wegzieht, sondern dich zu einer verdrehten Version davon einlädt. Das ist das Kennzeichen eines gefallenen Hammer. Er wäre die unsichtbare Hand hinter spiritueller Arroganz. Derjenige, der einen Gläubigen dazu bringt, auf andere herabzuschauen. Derjenige, der einen Schüler glauben lässt, er sei seinem Lehrer überlegen. Derjenige, der einen Gläubigen so sehr von Ritualen besessen macht, dass er Barmherzigkeit vergisst, so sehr auf Gesetze fixiert ist, dass er die Liebe vergisst, so starr in seiner Form ist, dass er die Seele des Glaubens verpasst. Und das Erschreckende daran ist, dass die Betroffenen es nicht einmal merken würden. Denn Hammer, der sich einst vor dem Koran verneigt hat, weiß genau, wie man ihn als Werkzeug zur Manipulation einsetzt. Nicht, indem er seine Worte ändert, sondern indem er die Herangehensweise ändert. Indem er das Herz aus der Rezitation entfernt. Indem er Reflexion zu einer Waffe macht. Indem er heiliges Wissen als Schwert gegen die Einheit einsetzt. Einige Gelehrte sagen, dass einige der spaltendsten Bewegungen der Geschichte, diejenigen, die Sekten spalteten, diejenigen, die Anbetung durch leere Debatten ersetzten, nicht nur von Menschen angeheizt wurden, sondern von unsichtbaren Wesen. Wesen, die die Kunst der spirituellen Kriegsführung beherrschten. Und unter diesen taucht der Name Hammer immer wieder auf. Nicht in fetten Buchstaben, sondern in Flüstern. Hammer ist keine Gestalt, die mit Hörnern und Feuer erscheint. Er ist derjenige, der sich neben den Prediger lehnt und eine kleine Änderung I am Tonfall vorschlägt. Derjenige, der durch religiöse Institutionen schreitet und ohne Aufrichtigkeit zum Wettbewerb aufruft. Derjenige, der Versammlungen zum Gedenken mit Stolz und Selbstdarstellung infiziert. Derjenige, der die Aufrichtigen still und leise dazu bringt, einander zu misstrauen, bis nur noch Isolation übrig bleibt. Doch nicht alle Berichte zeichnen ihn als Bösewicht. Einige Überlieferungen besagen, dass Hammer, nachdem er den Koran gelernt hatte, aufrichtig Buße tat. Er verließ die Welt der Menschen und Dschinn, zog sich in vergessene Wüsten und zerstörte Städte zurück und wählte die Einsamkeit als Mittel zur Läuterung. Dass er weiterhin existiert, heimlich weint, an Orten betet, die kein Mensch betreten hat, und jeden Atemzug dafür opfert, das Unheil, das er einst angerichtet hat, wieder gut zu machen, ist eine Überlieferung. Es gibt Sufi-Weise, die berichten, dass sie während ihrer nächtlichen Gebete eine Präsenz spüren. Eine Präsenz, die nichts sagt, nichts tut, sondern nur mit ihnen weint. Einige glauben, dass es sich dabei um Hammer handelt, der bis zum Ende der Zeit in Stille Buße tut. Wenn das wahr ist, dann ist sein Verschwinden kein Zeichen von Gefahr, sondern vielmehr ein Zeichen von Demut. Eine Erinnerung daran, dass selbst die verdorbenste Seele sich ändern kann. Dass selbst diejenigen, die Jahrhunderte in Sünde gelebt haben, sich dafür entscheiden können, ihre Geschichte mit Licht zu beenden. Aber die Zweideutigkeit bleibt. Diese Ungewissheit ist Teil der Prüfung. Denn wenn Hammer noch auf dieser Erde wandelt, in welcher Form auch immer, reuig oder gefallen, dann müssen wir unsere Herzen ständig bewachen. Nicht mit Angst, sondern mit Wachsamkeit. Nicht mit Misstrauen gegenüber anderen, sondern mit Selbstprüfung. Denn die wahre Gefahr, die von Hammer ausgeht, besteht nicht darin, dass er euch in die Irre führen könnte, sondern dass er eure Aufrichtigkeit gegen euch verwenden könnte, dass er euer Verlangen nach Nähe zu Allah dazu nutzen könnte, auf andere herabzuschauen. Er könnte euer Streben nach Wissen zu einer Quelle der Arroganz machen. Er könnte euch so sehr von eurem Glauben überzeugen, dass ihr aufhört, eure Absichten zu überprüfen. So gewinnt er. Nicht indem er euch zur Sünde verleitet, sondern indem er euch stolz auf eure Rechtschaffenheit macht. Deshalb haben Gelehrte und Heilige immer wieder betont, wie wichtig Demut ist. Deshalb hat der Prophet, der Größte der Schöpfung, ständig um Führung und Schutz gebetet, obwohl er bereits geführt war. Es reicht nicht aus, die Wahrheit zu kennen. Man muss seine Aufrichtigkeit ständig erneuern, seine Absichten reinigen und wachsam bleiben. Denn wenn Hammer nach seiner Begegnung mit dem Propheten wieder gefallen ist, dann ist keiner von uns immun gegen einen Fehltritt. Wenn ein Dschinn, der direkt aus dem Mund des Gesandten gelernt hat, immer noch eine Prüfung sein kann, dann dürfen wir niemals selbstgefällig werden. Und wenn Hammer standhaft geblieben ist, dann ist er ein lebendiges Symbol der Hoffnung, dass, egal wie weit man sich verirrt hat, die Tür zur Rückkehr offen bleibt und der Weg des Lichts immer in der Nähe ist für diejenigen, die ihn mit Aufrichtigkeit suchen. Ob er nun in Reue verschwand oder in Täuschung wieder auftauchte, die Geschichte von Hammer hallt weiter nach. Es ist nicht nur eine Geschichte, die man fürchten muss. Es ist eine Geschichte, über die man nachdenken muss. Ein Spiegel, der uns vor unserem Herzen hält. Sie fragt uns, suchen wir die Wahrheit oder suchen wir nur Bestätigung? Gehen wir den Weg der Führung oder tun wir nur so? Wachsen wir in Demut oder bauen wir ein Haus des Stolzes mit Ziegeln der Frömmigkeit? Das sind die Fragen, die Hammer hinterlässt. Nicht als Monster, das in den Schatten lauert, sondern als Herausforderung, die in der Luft liegt, die wir atmen. Und die Antwort liegt nicht in Büchern oder Träumen, sondern in den stillen Winkeln der Seele, wo nur Allah klar sieht. Manche Vermächtnisse verschwinden, wenn ihr Träger stirbt, und manche Vermächtnisse leben lange weiter, nicht durch Blutlinien oder Denkmäler, sondern durch ihren Einfluss, durch die Spuren, die sie in den Herzen, Köpfen und Entscheidungen derer hinterlassen, die nach ihnen kommen. Und dann gibt es Vermächtnisse, die so beunruhigend und so sehr mit Täuschung und Geheimnissen verflochten sind, dass selbst wenn die Figur hinter ihnen verschwindet, ihre Präsenz wie ein leises Echo am Hintergrund des menschlichen Denkens nachhallt. Das Vermächtnis von Hammer gehört zu dieser letzten Kategorie. Ob er nun in die Einsamkeit verschwand, in Einsamkeit starb oder seine Mission unter einem neuen Deckmantel fortsetzte, eines wurde für diejenigen, die die Folgen seines unsichtbaren Einflusses untersuchten, unbestreitbar klar: sein Schatten verschwand nie wirklich. Sein Name, einst gefürchtet unter den Dschinn und den meisten Menschen unbekannt, wurde in geheimen Versammlungen derer geflüstert, die die tieferen Muster der Irreführung verstehen wollten, die ihre Gemeinschaften, ihre Gelehrten und sogar ihre spirituellsten Kreise erfasst hatten. Es begann subtil, nicht mit Chaos oder offensichtlichen Häresien, nicht mit offener Rebellion, sondern mit subtilen Veränderungen in den Einstellungen. Gläubige, die einst in ihren Gebeten weinten, begannen stolz auf ihre Fähigkeit zu weinen zu sein. Lehrer, die einst Angst hatten, etwas zu erlassen, begannen sich an ihren Anhängern zu ergötzen. Schüler, die einst bei dem Gedanken, andere in die Irre zu führen, gezittert hatten, begannen, jede Frage mit feuriger Gewissheit und ohne jede Demut zu diskutieren. In den Moscheen veränderte sich die Atmosphäre. Nicht sofort, nicht dramatisch, sondern allmählich. Die Menschen beteten Seite an Seite, begannen aber, einander misstrauisch zu beäugen. Sie folgten demselben Buch, aber mit Augen, die eher auf Streit aus waren als von Unterwerfung gemildert. Sie rezitierten dieselben Verse, aber ihre Herzen waren nicht mehr voller Ehrfurcht. Sie waren aufgeblasen von Selbstzufriedenheit. Eine neue Krankheit hatte sich eingeschlichen. Eine, die keine Medizin dieser Welt heilen konnte. Es war ein spirituelles Ego. Und unter den Gelehrten, die am ehrlichsten zu sich selbst waren, die ständig ihre Absichten überprüften, die ihre Selbstgerechtigkeit mehr fürchteten als jeden weltlichen Feind, begann sich ein erschreckendes Muster abzuzeichnen. Sie stellten fest, dass diese Krankheit weder ihren Ursprung in Reichtum, noch in Ruhm, noch in gesellschaftlicher Korruption hatte. Sie begann in den Kreisen des Wissens, in den Häusern derer, die die Schriften auswendig lernten, in den Versammlungen derer, die einst rein waren. Und sie begannen zu vermuten, dass es sich hier nicht einfach um das Ergebnis von Nafs oder weltlichen Versuchungen handelte. Es war tiefer, älter und berechnender. Einige von ihnen begannen in ihren Schriften auf ein Phänomen hinzuweisen, das sie nicht vollständig erklären konnten. Eine spirituelle Umkehrung, eine Verfälschung der Führung in Irreführung, die so raffiniert war, dass sie nur das Werk von jemandem sein konnte, der die Wahrheit genau kannte. Jemand, der einst zu den Kreisen der Offenbarung gehört hatte. Jemand wie Hammer. Und so wurde das Vermächtnis von Hammer mehr als nur eine historische Kuriosität. Es wurde zu einer Linse, durch die man die neuen Arten spiritueller Angriffe verstehen konnte, die sich in der Umma ausbreiteten. Einige glaubten, dass er tatsächlich Buße getan und sein früheres Leben hinter sich gelassen hatte. Doch selbst sie waren sich einig, dass das Wissen, über das er einst verfügte, die Techniken der Täuschung, die Manipulation guter Absichten, die Verwendung heiliger Texte für egoistische Zwecke bereits weitergegeben worden war, von anderen seiner Art aufgenommen und in das Gefüge der flüsternden Irreführung eingebettet worden war. Ob Hammer noch aktiv war oder nicht, spielte keine Rolle mehr. Sein Vermächtnis hatte sich vervielfacht. Einer der erschreckendsten Aspekte dieses Vermächtnisses war seine Fähigkeit, sich selbst zu replizieren. Ein Prediger, der einst für Aufrichtigkeit stand, konnte, ohne es zu merken, dazu kommen, vor Menschenmengen aufzutreten. Ein Wissenssuchender, der einst seine Unwissenheit fürchtete, konnte anfangen, Lob für seine Beredsamkeit zu sammeln. Ein Suchender, der einst aus Liebe zu seinem Herrn geweint hatte, konnte nun nur noch weinen, wenn andere zuschauten. Hammers Flüstern oder das Echo seines Flüsterns musste die Herzen nicht sofort verändern. Es musste nur den Samen der Selbstzufriedenheit säen, nur einen Funken Stolz in der Verehrung entfachen und dann diesen Samen in Stille wachsen lassen. Es gibt Berichte von frühen Gelehrten, die monatelang abrupt mit dem Unterrichten aufhörten, nicht wegen Krankheit oder Müdigkeit, sondern weil sie befürchteten, dass ihre Aufrichtigkeit beeinträchtigt worden war. Es gibt Geschichten von Heiligen, die ihre Schriften nach ihrer Fertigstellung zerrissen und weinend beteten, dass ihre Worte niemanden in die Irre führen mögen. Und wenn man sie fragte, warum sie solche Angst hätten, antworteten sie oft mit rätselhaften Sätzen. Warnungen vor einer verborgenen Kraft, die darauf wartet, dass Gelehrte sich in Sicherheit wiegen, dass Gläubige stolz werden, dass Aufrichtige aufhören, sich selbst zu hinterfragen. Sie nannten sie nie direkt, aber die Beschreibung deutete immer auf dasselbe Muster hin. Ein Feind, der deine Taten nicht zerstören muss, sondern sie nur infizieren muss. Eine Kraft, die die inneren Kammern des Glaubens versteht, weil sie einst vor dem Koran stand und seine Verse direkt vom Propheten selbst hörte. Die vielleicht beunruhigendste Entwicklung, die sich aus diesem Erbe ergab, war das Auftauchen falscher spiritueller Führer. Menschen, die die Gewänder der Frommen trugen, mit dem Rhythmus der Gerechten sprachen, göttliche Worte zitierten und dennoch andere in die Irre führten. Ihre Versammlungen waren voller Tränen, aber ihre Herzen wurden immer härter. Ihre Reden weckten Emotionen, aber keine Veränderung. Ihre Ratschläge klangen süß, aber sie lenkten die Menschen auf subtile Weise dazu, sich selbst zu verehren, den Intellekt zu verherrlichen oder sich auf Kosten der Barmherzigkeit mit Formalitäten zu beschäftigen. Das waren keine Scharlatane, die sich aus Geldgier oder Ruhmsucht als religiös ausgaben. Das waren Menschen, die einst aufrichtig gewesen waren, aber irgendwann aufgehört hatten, ihr Herz zu hinterfragen. Und die Gelehrten, die diese Fälle untersuchten, sagten immer dasselbe: Irgendwo, irgendwie war das Flüstern zurückgekehrt. Irgendwo war ein Samenkorn von Hammer wieder aufgegangen. Doch selbst in dieser Dunkelheit verzweifelten die wahren Gelehrten und Diener Allahs nicht. Sie wussten, dass die Krankheit zwar uralt war, die Heilung jedoch ewig. Und die Heilung war keine besondere Technik, kein geheimes Dua, kein mystisches Ritual. Es war etwas viel Einfacheres und viel Schwierigeres. Es war eine ständige, schmerzhafte, brutale Selbstprüfung. Es war die Bereitschaft, an sich selbst zu zweifeln, ohne jemals an Allah zu zweifeln. Es war die Praxis der Aufrichtigkeit, die so roh war, dass sie das Bedürfnis, gesehen zu werden, den Wunsch nach Lob und den Hunger nach Anerkennung wegnahm. Die Gelehrten, die das Erbe von Hama überlebten, waren diejenigen, die heimlich weinten, die Bühne fürchteten, die anonyme Almosen gaben, die mehr um Führung beteten als um Erfolg. Sie waren diejenigen, die, wenn sie gelobt wurden, zitterten, weil sie wussten, dass Lob oft die erste Tür ist, durch die der Stolz eintritt. Sie waren diejenigen, die selbst nach einem Leben voller Gelehrsamkeit jedes Gebet mit der Angst begannen, dass es vielleicht nicht angenommen würde. Denn sie wussten etwas, was die Massen vergessen hatten, dass die größte Waffe des Scheitern nicht die Sünde ist. Es ist die spirituelle Selbstzufriedenheit. Es ist der Glaube, dass man in Sicherheit ist. In dem Moment, in dem man glaubt, vor Irreführung sicher zu sein, ist man bereits davon berührt worden. Und das ist das Flüstern, das Hama oder diejenigen, die seine Methoden weiterführen, weiterhin in die Herzen derer hauchen, die aufgehört haben, sich anzustrengen. Und so ist das Vermächtnis von Hama nicht nur eine Geschichte, die unterhält oder erschreckt. Es ist eine Prüfung für jede Seele, die sie hört. Denn die Frage, die sie hinterlässt, lautet nicht: War er aufrichtig? Oder hat er Buße getan? Die eigentliche Frage lautet: Sind wir aufrichtig? Tun wir Buße? Prüfen wir unser Herz vor jedem Gebet, jedem Wort, jeder gottesdienstlichen Handlung? Denn wenn wir das nicht tun, sind wir bereits fruchtbarer Boden für die Samen, die Hama einst gesät hat. Und diese Samen brauchen kein Feuer, um zu wachsen. Sie wachsen in Behaglichkeit. Sie wachsen in Leichtigkeit. Sie wachsen in der stillen Arroganz der religiösen Seele, die vergisst, ihren Fall zu fürchten. Manche Schlachten werden mit Schwertern geschlagen, andere mit Worten. Aber die gefährlichste Schlacht von allen wird in der Stille geschlagen, tief am Herzen. Es ist eine Schlacht, die von der Welt nicht gesehen wird, aber jeder Seele vertraut ist. Und in diesem Krieg gibt es Feinde, die wir erkennen: Versuchung, Stolz, Arroganz. Aber es gibt einen Gegner, dessen Meisterschaft nicht darin besteht, erkannt zu werden, sondern unsichtbar zu bleiben. Er klopft nicht laut an die Tür deines Lebens. Er schlüpft leise durch die Ritzen, die du vergessen hast zu verschließen. Er konfrontiert dich nicht mit Hass. Er freundet sich durch Flüstern mit dir an. Er fordert deinen Glauben nicht mit kühner Verleugnung heraus. Er untergräbt ihn mit Zweifeln, die als Neugier getarnt sind, mit Ego, das sich als Frömmigkeit verkleidet, und mit Bequemlichkeit, die für göttliche Gunst gehalten wird. Das ist die Natur der größten Waffe Scheiterns. Nicht Feuer, nicht Gewalt, sondern Vergesslichkeit. In dem Moment, in dem du aufhörst, dich zu erinnern, beginnt er zu gewinnen. Das ist die Realität, der sich jeder Gläubige stellen muss. Nicht einmal, nicht gelegentlich, sondern jeden Tag, jeden Moment, in jeder Absicht, hinter jeder Handlung. Und hier wird das Vermächtnis von Hama zu mehr als nur einer Geschichte. Es wird zu einem Spiegel, es wird zu einer Prüfung. Denn wenn der schrecklichste Dschinn, geboren aus dem verfluchten Samen Iblis, aufgewachsen in den Gräben der Irreführung, ausgebildet in der Manipulation von Herzen, vor dem Gesandten Allahs stehen, beim Klang des Korans weinen, darum bitten, seine Verse zu lernen, und dennoch ein Vermächtnis hinterlassen konnte, das von Unsicherheit überschattet ist, wie kann dann jemand annehmen, dass sein eigenes Herz sicher ist? Das ist die Frage, die am Ende von Hamases Geschichte steht. Nicht, wohin er gegangen ist, nicht, was aus ihm geworden ist, sondern was seine Geschichte für uns bedeutet, ob er Buße getan hat oder wieder in die Irre gegangen ist. Die Lektion ist dieselbe. Niemand ist immun gegen Irreführung. Nicht der Gelehrte, nicht der Gläubige, nicht der Schüler, nicht der Prediger. Irreführung sieht nicht immer wie Rebellion aus. Sie klingt nicht immer wie Verleugnung. Manchmal sieht sie aus wie Selbstgerechtigkeit. Sie klingt wie eine endlose Debatte. Sie fühlt sich an wie Gewissheit, die nicht in göttlicher Unterwerfung, sondern am Ego verwurzelt ist. und Shaitans wirksamster Trick ist es, dich davon zu überzeugen, dass er gar nicht da ist, dass du dich außerhalb seiner Reichweite bewegst, dass deine jahrelangen Gebete, deine Bücher des Wissens, dein Ansehen unter den Menschen dich sicher gemacht haben. Aber der Koran lässt uns nicht in diese Bequemlichkeit fallen. Er erinnert uns immer wieder daran, dass sich das Herz in einem einzigen Atemzug wenden kann. Dass Führung nicht etwas ist, das man einmal verdient und für immer behält. Sie ist etwas, um das man wiederholt bittet, um das man ständig bettelt, das man durch Demut schützt. Jedem Gläubigen ist ein Scheitern zugewiesen, der ihm zuflüstert, wartet und Vorschläge macht. Der Gesandte Allahs hat diese Wahrheit bestätigt. Er sagte seinen Gefährten, dass er sogar einen Scheitern habe, dass Allah ihm aber geholfen habe, die Herrschaft über ihn zu erlangen. Es ist also keine Schande, die Einflüsterungen zu spüren. Es ist kein Zeichen von Schwäche zu kämpfen. Gefährlich ist es, sie nicht mehr wahrzunehmen. Aufzuhören, seine Gedanken zu hinterfragen. Aufzuhören, seine Absichten zu hinterfragen. Dann wird der Feind mutig. Dann beginnt die stille Invasion. Der Scheitan zerstört nicht alles auf einmal. Er nagt langsam und sanft daran. Zuerst bringt er dich dazu, dein Gebet zu verzögern. Dann lässt er dich sie überstürzen. Dann lässt er dich sie versäumen. Zuerst lässt er dich leichte Verärgerung über den Rat deiner Eltern empfinden. Dann lässt er dich streiten. Dann lässt er dich ignorieren. Zuerst verführt er dich dazu, mit einer kleinen gottesfürchtigen Handlung anzugeben. Dann lässt er dich nach Aufmerksamkeit verlangen. Dann lässt er dich diese Geste verehren. So arbeitet er. Nicht mit lauten Rufen, sondern mit sanfter Erosion. Er ersetzt die Seele durch Leistung, die Aufrichtigkeit durch Spektakel. Und so besteht der Schutz vor ihm nicht darin, so zu tun, als existiere er nicht. Es geht darum, sich ständig zu erinnern, sich an Allah zu erinnern, nicht nur mit den Lippen, sondern in jedem Winkel des Herzens. In einem Zustand der Erinnerung zu leben, der so tief ist, dass der Scheitan, wenn er sich nähert, keinen Raum findet, um einzudringen. Der Koran bezeichnet Gläubige als diejenigen, die sich erinnern, wenn sie daran erinnert werden. Diejenigen, die, wenn sie sündigen, sofort zurückkehren. Das ist die wahre Rüstung. Nicht Perfektion, sondern Reue. Nicht Status, sondern Demut. Das Herz, das fürchtet zu fallen, ist das Herz, das steht. Und das Herz, das annimmt, dass es steht, hat bereits begonnen zu fallen. Deshalb ist das Ende von Hamases Geschichte bewusst unklar. Es ist kein fehlendes Stück Geschichte. Es ist eine absichtliche Lektion. Wenn der älteste Dschinn mit all seinem Wissen fallen konnte, können wir es auch. Wenn er nach Führung sucht und sich dann möglicherweise davon abwenden könnte, können wir es auch. Aber wenn er weinen, sich verneigen und flehen konnte, dann können wir es auch. Das ist das Gleichgewicht. Fürchten, wie er fürchtete. Suchen, wie er suchte. Aber niemals aufhören, niemals zufrieden sein. Denn Hamas Reise ist am Kern ein Spiegelbild der menschlichen Reise. Ein Wesen, das Gewicht der Irreführung kannte. Ein Wesen, das am Rande der Reue stand. Ein Wesen, das die Chance hatte, sich zu ändern, dessen Ende jedoch unbekannt bleibt. Und vielleicht ist es gerade dieses Unbekannte, das uns am meisten beschäftigen sollte. Nicht, weil es beängstigend ist, sondern weil es uns die Verantwortung überlässt. Wir wissen nicht, ob Hama ein Wächter des Lichts oder ein Phantom der Dunkelheit wurde. Aber wir wissen, dass wir noch atmen. Wir haben noch immer die Wahl. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und was wir als nächstes tun, wird darüber entscheiden, ob wir in die Fallen tappen, die er einst gestellt hat, oder ob wir uns aus den Trümmern erheben, die er hinterlassen hat. Manche sagen, Hama wandle noch immer auf der Erde. Manche sagen, er besuche die Versammlungen der Diker, sitze am Rand und weine still, während er den Namen Allahs lauscht. Andere sagen, er erscheine in den Träumen der Frommen, bitte um Dua und darum, dass man sich an ihn erinnere. Wieder andere glauben, dass er in der Erde verschwunden ist, begraben von der Zeit, von Scham und Sehnsucht. Aber die erschreckendste Möglichkeit ist nicht, wo er ist, sondern was er hinterlassen hat. Sein Vermächtnis ist nicht nur Flüstern in der Dunkelheit. Es ist jeder Moment, in dem ein Gläubiger aufhört, aufrichtig zu sein. Jedes Mal, wenn ein Redner sagt, was das Publikum hören will, anstatt das, was es hören muss. Jedes Mal, wenn Wissen für Macht missbraucht wird. Jedes Mal, wenn Gerechtigkeit dazu benutzt wird, auf andere herabzuschauen, ist das ein Missbrauch dieser Begriffe. Jedes Mal, wenn eine gute Tat gepostet, zur Schau gestellt oder gelobt wird. Dort lebt er jetzt, in diesen Momenten der Vergesslichkeit. An den Orten, an denen einst Aufrichtigkeit herrschte und sich Stolz eingeschlichen hat. Und deshalb liegt der letzte Schutz nicht in der Stärke. Er liegt I am Dua, im Anrufen des einen, der das Unsichtbare sieht. Derjenige, der jedes Flüstern kennt, bevor es geflüstert wird. Derjenige, der die Herzen leitet, auch wenn sie nicht erkennen, dass sie verloren sind. Also erhebt eure Hände. Nicht einmal, nicht gelegentlich, sondern ständig. Bittet Allah, euch nicht nur vor dem Bösen von außen zu schützen, sondern auch vor dem Bösen, das in euch wachsen kann. Bittet ihn, euch aufrichtig zu machen, auch wenn niemand zusieht, ehrlich zu euch selbst zu sein, auch wenn es euch etwas kostet, dass er euch demütig macht, auch wenn ihr gelobt werdet, dass er euch dankbar macht, auch wenn ihr vergessen werdet. Bittet ihn, euch vor jedem Flüstern von Hammer zu schützen, vor jedem Erbe des Unsichtbaren, das das Schöne in Falsches zu verdrehen sucht. Denn der Kampf endet nie. Die Flüstern schlafen nie. Und Führung ist nicht etwas, das uns gegeben wird und dann uns gehört. Es ist etwas, um das wir jeden Tag bitten, in jedem Gebet, weil wir wissen, wie schnell sich das Herz ändern kann. Deshalb lehrte uns der Prophet zu sagen, O du, der du die Herzen wendest, halte mein Herz fest in deiner Religion. Nicht einmal, nicht in einem Moment der Krise, sondern regelmäßig. Denn wer Angst hat, verloren zu gehen, ist am sichersten. Und wer glaubt, er könne nicht fallen, ist bereits ausgerutscht. Die Geschichte von Hama endet hier. Aber die wahre Geschichte beginnt mit dir. Denn die Flüstern werden kommen, die Prüfungen werden weitergehen, die Fallen werden bleiben. Aber die Frage ist, wirst du sie erkennen? Wirst du dein Herz schützen? Wirst du dich erinnern, bevor du vergisst? Das wird deinen Weg bestimmen. Das wird dein Ende schreiben. Und wenn uns das Vermächtnis von Hama etwas lehrt, dann ist es dies. Es gibt keinen schrecklicheren Feind als den, der einst nach der Wahrheit suchte und dennoch fiel. Und keine größere Hoffnung als das Wissen, dass du, solange dein Herz noch schlägt, immer noch die Wahl hast, dich zu erheben.